Nehmen Sie doch bitte kein Eiweißpulver, das ist alles durchsetzt mit irgendwelchen verbotenen Substanzen.
Das heißt, das ist Verlustgeschäft für die Ärzte, deshalb machen die es nicht. Meiner macht es zum Beispiel, ja, meiner ist aber auch cool drauf, der hat auch die Bulgarien in Sydney 2000 bei den Olympischen Spielen betreut. Das war da, als sie die vielen Dopingfälle hatten übrigens, aber das nur am Rande. Hat damit nichts zu tun, wie er mich betreut. Und dreimal darfst du raten, was an der Herzmuskelentzündung schuld ist. Natürlich die 250 Milligramm Testosteron Enerzat in der Woche. Nicht, dass er die Grippe verschleppt hat. Nein, das kann nicht sein. Es sind die 250 Milligramm Enerzat, die den Virus ins Herz geschoben haben. Ja. So Leute, herzlich willkommen zur Folge Nummer 16 von unserem Doc Talk. Heute wiederum auf meinem Kanal. Unser Thema ist heute, warum viele Ärzte unterstützte Athleten falsch behandeln. Mike, schön, dass du wieder mit dabei bist am Start heute. Bist ja jetzt direkt aus Rumänien gekommen vom Wettkampf mit Maria. Lief bei euch diesmal nicht ganz so gut, obwohl auch wieder sechster Platz ist ja ein gutes Ergebnis, aber ihr habt euch, glaube ich, mehr ausgerechnet.
Schwierig zu sagen. Was heißt mehr ausgerechnet? Das Feld war extrem stark, das wussten wir vorher. Im Nachhinein natürlich echt ärgerlich, dass wir eine Kampfrichterstimme an den Olympiapunkten vorbeigeschrammt sind, sozusagen. Also ein sechster Platz und generell ein Finalplatz. Die Top Ten waren im Finale. Auf diesem Wettkampf, finde ich, ist schon ziemlich gut. Letztendlich war es dann aber so, dass man doch ein bisschen enttäuscht war, weil man die immerhin 7 Punkte, die man da bekommen hätte für Platz 5, nicht einheimsen konnte. Im Vergleich, es gab ja in Prag beispielsweise für den ersten 10 und für den zweiten nur noch 4 Punkte. Da haben wir ja die 4 Punkte bekommen. Das heißt, der Wettkampf war da schon ja ergiebiger, wenn man in die Punkteränge gekommen wäre. Nichtsdestotrotz sind wir ziemlich zufrieden, wie es aussah. Der Rest ist ja immer Fragezeichen.
Ja, Platz 2, 4 und 6 in der ersten Profisaison auf jeden Fall ein guter Einstieg. Ja. Genau. Starten wir direkt ins Thema rein, oder?
Genau. Ja, darum soll es heute nicht gehen.
Was ist so die erste Erfahrung, die dir so einfällt im Zusammenhang mit, ich sage jetzt mal, Fehlbetreuung von Ärzten bei unterstützenden Athleten?
Ja, die Eindrücke vom Hörensagen, die haben eine Konstante, nämlich entweder der Arzt lehnt das grundsätzlich ab und generell ab, Athleten, die anabole Steroide und alles, was damit im Zusammenhang steht, verwenden, zu betreuen und schickt die gleich weg. Oder der Arzt hat keine Ahnung, betreut sie trotzdem und fehlinterpretiert dann sowohl Blutwerte als auch die normale Anamnese, in der vielleicht den Patienten fragt, was er denn so für Beschwerden hat oder warum er denn vorstellig wird. Die meisten gehen ja nicht vorsorgend zum Arzt, sondern wenn sie irgendein Problem haben. Klassiker beim Anabolika-Konsumenten vielleicht
sowas wie der
Hämatokritwert, also ein dickes Blut, wo man genau einen Aderlass machen möchte oder vielleicht auch Medikamente verschrieben bekommen möchte. Und da ist ja so der Standard, dass man dann vom Arzt hört, die sind ja selber schuld, was nehmen sie denn sowas? Kann ich ihnen auch nicht helfen? Mein ärztlicher Rat ist, nehmen sie es einfach nicht. Das hilft natürlich den Leuten dann nicht weiter. Oder eben der Arzt, das gibt es auch hin und wieder, der meint es tatsächlich gut mit dem Athleten und redet dann auch offen darüber, was der so macht, findet das zum Teil sogar interessant und verschreibt ihm dann irgendwas, aber dokumentiert nichts. Und dokumentiert vielleicht sogar das Anlass des Gesprächs, der in Eigenregie durchgeführte Anabolika-Konsum des Patienten ist. Und das ist auch sehr gefährlich, da bringt sich der Arzt dann in Teufelsküche, darauf kommen wir später noch zu sprechen, aber die zwei Modelle kenne ich eigentlich im Wesentlichen. Den Arzt, der das komplett ablehnt und nichts macht, beziehungsweise den Arzt, der das dann widerwillig behandelt, aber nicht so, dass er dem Patienten sagt, ich respektiere ihre Entscheidung, solche Sachen einzunehmen, sondern der da jedes Mal die Moralpredigt bringt und den Tipp gibt, das Ganze sein zu lassen. Dann auch sehr häufig noch in Kombination mit Ratschlägen, wie nehmen Sie doch bitte kein Eiweißpulver, das ist alles durchsetzt mit irgendwelchen verbotenen Substanzen. Oder nehmen Sie kein Kreatin, das versaut Ihnen die Nieren. Und diese ganzen Aussagen, wo dann doch auch der unbedarfteste Bodybuilder irgendwann mal gelesen und verstanden hat, dass zumindest diese Ratschläge offensichtlicher Unsinn sind, was dann auch so ein bisschen die Autorität des Arztes untergräbt. Ja. Wenn man dann merkt, der hat sich mit sowas noch nie richtig beschäftigt und weiß offensichtlich nicht, wie da aktuell die Studienlage ist, dann hat man vielleicht auch wenig Gehör für die vielleicht gut gemeinten und auch inhaltlich gar nicht so falschen Ratschläge des Arztes, wenn er sich da schon disqualifiziert hat. Das geht ja dann noch über in die ganzen Fragen Richtung Ernährung, wenn Ärzte dann der Meinung sind, sie wollen einem da erklären, wie viel Eiweiß man braucht oder wie viel Kohlenhydrate der Körper verstoffwechseln kann und da Sachen sagen, die einfach nicht stimmen. Entweder haben sie es im Studium mal irgendwann vor 40 Jahren falsch gelernt oder sie haben es halt nie gelernt und sind ja dann häufig auch selbst, wenn man sie so vom ersten Eindruck körperlich bewertet, Beweis dafür, dass sie nicht wissen, wie die Physiologie in dem Sinn funktioniert oder dass sie einfach drauf scheißen, auf Deutsch gesagt. Auch solche Ärzte sind ja keine guten Ratgeber. Wenn man also beim Erstgespräch schon merkt, dass der Arzt von dem Sachbereich, über den man sprechen möchte, keine Ahnung hat, ja. Das gibt's ja auch ja. sehr häufig. Und eben die ja. zweite Schiene, den Arzt, der das unterstützt, sehr hemdsärmlich unterstützt und unterschätzt, was da für rechtliche Konsequenzen drohen können. Nicht nur dem Patienten, sondern auch ihm. Das
sind auch eigentlich Fälle, ja.
Die zwei Sachen sind. Aber das greift wahrscheinlich alles, was jetzt den Ausgangspunkt betrifft, schon ja. bei der Ausbildung an. Ich meine, du bist jetzt Sportwissenschaftler und hast in dem Bereich ja sicherlich viel, viel mehr auch wissenschaftlich fundierten ja. Sachverstand anhäufen können als so mancher Mediziner. Was hast du denn für einen Eindruck, wie diese Themen in der Ausbildung eines normalen, niedergelassenen Arztes
Kann ich tatsächlich sehr viel dazu sagen, weil ich natürlich im Bachelor sehr stark medizinisch-naturwissenschaftlich ausgebildet wurde und ich habe einen Großteil meiner Vorlesungen in der Bachelorzeit zusammen mit Medizinern absolviert. Ich kann dir sagen, in dem Medizinstudium lernst du, dass wir uns in Deutschland zu wenig bewegen und uns falsch ernähren. Und dann sind wir mit dem Thema Ernährung und Sport schon am Ende. Das ist alles. Das ist der komplette Bestandteil. Ne? Das heißt, ich habe die naturwissenschaftlich-medizinischen Fächer der Medizinstudenten auch absolviert, aber anstatt dann noch weiterzugehen in Bereiche rein, die dann die Mediziner gemacht haben, waren meine Bereiche natürlich dann Thema Trainingswissenschaft, Thema Bewegungswissenschaft, Ernährung, das heißt, wie man natürlich die menschliche Leistung oder auch die Leistung steigern oder Gesundheit fördern kann. Und tatsächlich lernt das der Hausarzt oder auch der Facharzt gar nicht. Ja? Also ich weiß nicht, wie es beim Ernährungsmediziner ist. Der Sportmediziner ist eine Fortbildung innerhalb von 2 Wochen. Ich glaube, da machst du einen Multiple-Choice-Test, wo du, glaube ich, auch nicht wirklich viel wissen musst. Also diese Fachbezeichnung kriegt eigentlich jeder Volldepp. Ja? Ich kenne einige wenige Sportmediziner, die selber aktive Wettkampf-Bodybuilder sind oder waren und sich stundenlang tagtäglich über Jahre mit der Materie befasst haben und sich gut auskennen. Ja? Das sind einige wenige. Die meisten sehen gar nicht danach aus, haben sie immer Sport gemacht, die ich so kenne. Ne? Also da immer vorsichtig, wenn es heißt, mein Arzt ist Ernährungsmediziner, Sportmediziner, der wird wahrscheinlich genauso bei leicht erhöhten GOT und GPT Worten davon reden, dass die Leber kaputt ist oder bei erhöhten Kreatininwert, dass die Nieren kaputt sind. Also man sieht halt immer wieder, sie sind nicht in der Lage, gerade auch Parameter des Blutbildes auf Sportler zu übertragen. Ne? Selbst ein Fußballer hat im Schnitt leicht erhöhte GOT- und GPT-Werte. Ne? Also das sind einfach auch Enzyme, die zwar in der Leber vorkommen, aber auch zum Beispiel in der Muskulatur und auch in anderen Organen. Also da muss man immer wissen, wie man die Sachen zu interpretieren hat. Und in der medizinischen Ausbildung wird natürlich immer sehr viel Basic gearbeitet, sehr viel mit dem Durchschnittsdeutschen. Der Durchschnittsdeutsche macht keinen Sport, ist übergewichtig, raucht wahrscheinlich jetzt inzwischen nicht mehr, aber trinkt regelmäßig Alkohol, isst fast keinen fettreichen Fisch, isst zu wenig Gemüse, isst zu viel Fastfood, ja, ihr kennt das Szenario. Und auf der Basis entstehen natürlich auch Referenzwerte, die natürlich für uns Sportler, die jeden Tag Lean essen, für 500 Euro Supplements im Monat nehmen, ja, mit Kurz, Sascha oder Anwalt natürlich, und
dann genau, kosten sie nur genau.
450 Euro. Und das ist natürlich nicht vergleichbar. Ne? Das ist nicht vergleichbar. Und ja, es ist tatsächlich so, ich habe in meiner Arbeit als Coach täglich damit zu tun, wie Ärzte, ja, Sportler, Patienten, Klienten, wie auch immer, Athleten falsch beraten und betreuen, ne? Gerade das Thema Leberwerte, Nierenwerte, Thema Aderlass. Ja? Und das ist schon grenzt an unterlassener Hilfestellung, wenn ich jetzt überlege, dass jemand mit einem 56er, 57er, 58er Hämatokritwert gesagt bekommt, ja, Aderlass machen wir nicht. So, jetzt werden sich viele von euch denken, ha, das habe ich auch schon mal gehört. Mein Arzt macht auch keinen Aderlass, ich muss zum Heilpraktiker gehen. Sonst kann ich mal verraten, warum der Arzt den Aderlass nicht macht. Da werden pauschal 2 oder 3 Euro gezahlt. Ein Aderlass heißt, da ist eine Arzthelferin, die ist diese halbe Stunde beschäftigt. Oder länger. Ne? Das heißt, das ist Verlustgeschäft für die Ärzte. Deshalb machen die es nicht. Meiner macht es zum Beispiel. Ne? Meiner ist aber auch cool drauf. Der hat auch die Bulgarien in Sydney 2000 bei Olympischen Spielen betreut. Das war da, als sie die vielen Dopingfälle hatten übrigens, aber das nur am Rande, hat damit nichts zu tun, wie er mich betreut. Nein, der ist ein bisschen moderner drauf, obwohl er schon auch im höheren Alter ist und der weiß, was mit Sport abläuft und der weiß auch, dass ein Cystatin-C-Wert vielleicht noch bestimmt werden soll, der weiß, dass erhöhte GOT-GBT-Werte bei Sportlern normal sind. Der fällt nicht tot um, wenn ein Kreatin-Genase-Wert mal auf 1000 oder 2000 oder in meinem Fall sogar auf 4000 ist, weil er weiß, das kommt vom Training und nicht vom Herzinfarkt. Ja, aber beim durchschnittlichen Arzt ist es tatsächlich echt ein Problem. Ein aktuelles Beispiel, was ich auch habe, das greift so ein bisschen das, was du eben gesagt hast. Ich habe einen Fall von Herzmuskelentzündung und der Athlet von mir war so ehrlich und hat alle Fakten auf den Tisch gelegt. Und dreimal darfst du raten, was an der Herzmuskelentzündung schuld ist. Natürlich die 250 Milligramm Testosteron Enerzat in der Woche. Nicht, dass er die Krippe versteppt hat. Nein, das kann nicht sein. Es sind die 250 Milligramm Enerzat, die den Virus ins Herz geschoben haben. Ja. Also du siehst, man hat sofort Probleme, eine Therapie zu bekommen. Man wird sofort als Stoffe abgestempelt. Es ist nicht immer so, aber es ist leider sehr, sehr häufig so. Und ich weiß wirklich nicht, ich bin schon oft gefragt worden, soll ich meinem Arzt die Wahrheit sagen? Und ich muss echt immer sagen, ich weiß es nicht. Ich kenne einen Arzt nicht. Es gibt welche, die akzeptieren das, die sagen, okay, ich finde es nicht geil. Ja, ich sag dir auch, in dem Maße, wo du es betreibst, wird es dich Lebensjahre kosten. Ja, aber ich betreue auch Raucher und Leute, die Alkohol trinken. Die leben noch kürzer vielleicht möglicherweise. Na, ich helfe dir natürlich trotzdem, so lange wie möglich gesund zu bleiben. Ja. Und es gibt halt andere, die dann komplett sagen, ja, suchen Sie einen anderen Arzt. Ja. Und das finde ich halt ein bisschen schwierig. Der liebe Michael hat es jetzt mal in der Story gestern gesagt, da habe ich mich mal kaputt gelacht. Und der sagt halt einfach, kein Steroid ist so toxisch wie Alkohol. Und da muss ich auch erstmal schlucken und nachdenken. Und ja, wenn du siehst, wie viele Tote wir durch Alkohol haben im Jahr und wie viele Tote durch Anabolika-Missbrauch, okay, gut, natürlich ist die Anzahl der Alkoholiker oder der Leute, die Alkohol trinken, wesentlich höher. Aber man sieht halt schon, es ist nicht so einfach, dass man sagen kann, jeder, der Stoff nimmt, der stirbt da 30 Jahre früher. Es ist nicht gesund, alles über superphysiologisch, deutlich über THT hinaus, wird euch eher schaden wie nützen. Gar keine Frage, aber teilweise wird es mir zu sehr verteufelt und andere Dinge, die in der Gesellschaft verbreitet sind, wie Alkohol, wie immer noch Nikotin, werden mir einfach gar nicht thematisiert. Jetzt ist Cannabis noch freigegeben, da weiß ich auch noch nicht, was ich davon halten soll, du darfst 25 Gramm Cannabis haben, aber 0,632 Gramm Testosteron. Erklär mir das. Als Jurist, erklär mir das so. Ich verstehe es nicht.
Schwierig. Tja, das ist teilweise ja tatsächlich nicht nachvollziehbar, was da in der Gesetzgebung läuft und gelaufen ist, was das Anti-Doping-Gesetz angeht. Stichwort Blutwerte, da fällt mir gerade eine lustige Anekdote ein von einem Bekannten, der hatte auch so einen Arzt, der, das haben wir bis zum Schluss nicht rausgefunden, wie das letztendlich gemeint war, immer wenn er zum Arzt gegangen ist, nach einer etwas härteren Steroidphase und da entsprechende Blutwerte hatte, hat der Arzt sich das angeguckt und hat gesagt, Sie trinken offensichtlich gern mal einen über den Durst, was? Naja, machen wir dieses und jenes und das. Und der hat dann immer wahrheitsgemäß gesagt, nee, ich trinke gar nichts, ich konsumiere Anabolika und ich habe jetzt gerade eine Kur hinter mir, jetzt möchte ich gerade mal wieder ein bisschen cruisen und jetzt würde ich gerne die Werte ein bisschen verbessern, können wir hier noch ein Statin verschreiben und das und das und das. Ja, kein Problem, machen wir. Und dann war es ein halbes Jahr später, selbes Szenario, kommt wieder hin, guckt sie das an und sagt, ach, ja, Sie trinken ab und zu gern mal abends und ein, ist ja lustig, ja, Sie trinken doch bestimmt ab und zu mal ein. Als ob der Arzt sich versucht hat, ein Szenario zu überlegen, was er dokumentieren kann, um die entsprechenden Medikamente zu verschreiben und sich nicht irgendwann rechtfertigen zu müssen, dass er den da in seinem Konsum unterstützt. Oder der Arzt war senil, ich denke eher zweiteres, war auch ein älterer, der es immer wieder nicht begriffen hat, obwohl der Patient mit offenen Karten gespielt hat. Da waren wir ja gerade schon bei dem Thema, sollte man dem Arzt da die Wahrheit sagen oder nicht? Ich denke auch, da muss man stark differenzieren danach, was das für ein Arzt ist. Es hat natürlich den Vorteil, wenn man dem Arzt da mit offenen Karten sagt, was man macht und dass man da jetzt eine schadensbegrenzende Unterstützung erwartet, dass der Arzt, wenn er Interesse daran hat, natürlich auch eine Therapie ansetzen kann, die dazu passt und sich möglicherweise sogar einliest, weil er es interessant findet. Solche Ärzte gibt's ja. Und das dann möglicherweise auch besser versteht als der Patient, weil er halt die entsprechende Ausbildung hat und sich ja natürlich mit derartigen Studien dann weiterbilden kann, dass er es dann auch tatsächlich in einem Gesamtkontext einbauen kann, besser als jemand, der das nur so laienhaft immer stückweise irgendwo im Internet gelesen hat oder vielleicht sogar falsche Informationen in irgendwelchen Podcasts oder TikTok-Videos aufgeschnappt hat. Die Erfahrung zeigt aber, dass die allermeisten Ärzte dazu nicht bereit sind, wahrscheinlich auch hier wieder aus Kosten- und Zeitgründen. Und dann kann man schon überlegen, ob es nicht sinnvoll sein könnte, das Ganze vielleicht zu splitten, dass man sagt, beispielsweise, ich gehe ins Labor, hole mir dort in Eigenregie die Blutwerte, die ich relevant finde, weil ich mich dort selbst eingelesen habe und weiß, was mich jetzt in welcher Phase meines Wettkampfsports oder meines Lifestyle-Sports interessieren sollte. Und wenn ich dann feststelle, da sind ein paar Werte außerhalb der Range und sind auch außerhalb der Range, die man als Bodybuilder erwarten darf, jetzt nicht nur, was die Referenzwerte des Labors betrifft, dann kann man natürlich zum Arzt gehen mit diesem Blutbild und sagen, ich habe hier folgende Probleme. Ich habe beispielsweise einen HbA1c, der viel zu hoch ist. Wenn der Arzt schon signalisiert hat oder wenn man sich denken kann, dass der sich für das Thema Doping nicht interessieren wird oder das auf keinen Fall in irgendeiner Art und Weise unterstützen möchte, kann man ja auch einfach sagen, in meiner Familie habe ich Großeltern, Eltern, Tanten, Onkels, die sind alle Diabetiker und ich esse auch recht viel, ich mache auch Sport und deswegen esse ich viel und ja, ist mein Wert, ich hätte gern Metformin, dann kann es durchaus sein, dass der Arzt das verschreibt, weil er im Gedanken die Häkchen setzt, ja, der hat vielleicht eine Prädiabetes entwickelt und das ist ja in seiner Familie normal, also kriegt er das jetzt. Ähnliches Szenario vielleicht sogar mit Insulin, wobei er dann natürlich irgendwo in der Akte zu stehen haben wird, dass er Diabetiker ist, da muss man sich überlegen, gerade beispielsweise im Szenario private Krankenversicherung oder auch kurz davor, jemand, der noch in der gesetzlichen ist und erwägt, demnächst in die private Krankenversicherung zu wechseln, ob es sinnvoll ist, sich solche Diagnosen jetzt irgendwo reinschreiben zu lassen. Schwierig, kann Nachteile mit sich bringen, Risikozuschläge zum Beispiel oder alles, dass eine Versicherung einen gar nicht annimmt. Muss man halt überlegen, ob das funktioniert. Selbes Problem auch mit Bluthochdruck, was ja auch sehr viele haben, einfach aufgrund ihres Gewichts. Selbst wenn die gar nichts nehmen oder nur mal phasenweise was nehmen, wäre jetzt auch mit halbwegs moderatem Körperfettanteil 100 Kilo plus wiegt, der hat häufig Probleme mit Bluthochdruck. Auch das kann man heutzutage ohne weiteres, kann ja einfach sagen, ich habe sehr viel Stress auf der Arbeit oder ich habe es familiär bedingt, meine Eltern nehmen auch alle Blutdrucksenker und Opa, Oma auch schon, dann wird der Arzt auch sagen, ja, das gibt's halt, das ist ein ganz normales gesellschaftliches Krankheitsbild, was auch nicht symptomatisch für Stoffer ist, sondern was halt jeder Zweite hat. Also gibt es dann entsprechenden Blutdrucksenker. Aber da geht ja das Elend dann schon weiter. Wenn man dann sagt, was man genau gerne hätte, dann wird der Arzt möglicherweise sagen, das nehme ich nicht. Ich verschreibe hier, ich nehme immer das und das. Ja, beispielsweise zu teuer. Oder sagt er, meine Erfahrungswerte sind besser mit einem ACE-Hemmer oder mit was weiß ich, was er noch so hat. Auch wieder sehr schwierig. Also wenn man sagt, ich möchte dem Arzt keinen reinen Wein einschenken, weil ich den nur brauche, damit er mir ab und zu mal ein Rezept ausstellt, denke ich, sollte man nebenbei immer noch weiter suchen, einen besseren Arzt zu finden, der das dann perspektivisch anders handhabt.
Ich bin jetzt ein Arzt, jemanden, der, ich sag jetzt mal, mach jetzt mal ein extremes Beispiel. Jemand fährt ein Gramm Testo und hat natürlich logischerweise aufgrund von östrogenbedingten Nebenwirkungen Probleme. Und stellt sich vor und sagt, hier, ich bin Stoffer, so, ich will Wettkämpfe machen, ich nehme Gramm Testosteron, ist zwar nicht clever, aber egal, kannst du mir Exemestan verschreiben. Ist das denn eine Beihilfe zum Doping? Ich weiß, jetzt kommt gleich wieder der Paragraph, es ist kein organisierter Sport, aber nehmen wir mal an, es wäre organisierter Sport, wäre das dann eine Beihilfe schon zu einer Straftat, zu einem Sportbetrug? Weil ich sag mal, in dem Fall könnte man argumentieren, man versucht jetzt hier Schaden zu vermeiden und versucht einfach die Nebenwirkungen, die die Person aufgrund der sportlichen Ausübung mit Unterstützung zu erwarten halt einfach zu beseitigen. Oder ist das jetzt eine aktive, weil ich meine, gut, Exemestan steht auf der Dopingliste ja auch drauf, es ist ja im Sport, in der Doping, das ist wahrscheinlich jetzt abhängig 100% von der Sportart, die betrieben wird. Das heißt, der Arzt müsste sich darüber informieren, ist das ein organisierter Sport oder eben nicht.
Tatsächlich nicht. Es ist so, der Tatbestand, der hier einschlägig wäre, dass man ein Dopingmittel bei sich oder einem anderen anwendet, das bei dem anderen anwenden, das ist nicht auf den Spitzensport beschränkt. Also ich dürfte jetzt auch nicht dem Freizeitsportler, also du dürftest praktisch als Coach auch nicht dem Freizeitsportler die Spritze setzen, sozusagen. Und hier ist natürlich immer der Abgrenzungsfall. Erfolgt das jetzt, das muss ja der Dolus directus ersten Grades, also der Absichtsvorsatz sein, die stärkste Form des Vorsatzes, erfolgt diese Behandlung jetzt zur Leistungssteigerung oder erfolgt die aus einer medizinischen Indikation? Und wenn der Arzt jetzt einen Östrogenwert sieht, der jenseits von Gut und Böse ist, dann ist die medizinische Indikation, dieser Wert ist zu hoch, wir müssen das behandeln. Jetzt kann der Arzt sich überlegen, wie kann man denn das behandeln? Jetzt könnte er natürlich Ursachenforschung betreiben und könnte sehen, der Testosteronwert ist auch viel zu hoch. lass uns doch den Testosteronwert sinken. Wie können wir denn das anstellen? Dann wird er wahrscheinlich im nächsten Schritt rausfinden, warum ist er denn so hoch? Wird er vielleicht LH und FSH testen, wird feststellen, dass es bei null und wird sich dann denken können, der Mandant, sage ich schon, der Patient, der führt exogen Testosteron zu und damit ist das Problem ja gelöst. Dann kann er den Ratschlag erteilen, lass es sein. Oder wie jetzt in deinem Fall, der kommt ja von sich aus schon dahin und sagt, ich nehme das und ich möchte gerne die Nebenwirkungen bekämpfen. Da würde ich tatsächlich immer sagen, das ist sicherlich argumentativ unterschiedlich vertretbar, aber die medizinische Behandlung, die an dieser Stelle erforderlich ist, die lautet Östrogenwert sinken. Und wenn der Mandant sagt, ich bin halt immer in diesem Schema, wenn der Patient sagt, ich möchte den Östrogenwert senken, ohne Testosteron abzusetzen, dann muss der Arzt ja eine andere Methode anwenden. Das ist letztendlich ja so ähnlich wie Leberschutzmedikation für einen Alkoholiker. Wenn der sagt, ich bin krank abhängig oder er sagt, ich finde es gut, ich trinke halt jeden Tag meine 3, 4, 5 Bier, brauche jetzt trotzdem hier dieses HEPA irgendwas und verschreib mir das bitte. Da kann der Arzt ja auch nicht sagen, nee, mache ich nicht, hör einfach auf mit dem Alkohol, sondern natürlich wird er das Medikament, was für diesen Zweck vorgesehen ist, verschreiben. Und den Zweck, Östrogen dadurch zu verringern, dass die Aromatase-Rate verringert wird, den erfüllt ein Aromatase-Hemmer. Und damit kann der Arzt den unproblematisch verschreiben, ohne sich strafbar zu machen. Das ist natürlich ein bisschen anders und es wird auch immer komplizierter, je unmittelbarer der Zusammenhang zwischen dem verschriebenen Medikament und der Leistungssteigerung ist. Also wenn der Arzt jetzt beispielsweise Insulin verschreibt, weil der Patient mit einem hohen Blutzucker kommt, dann sollte er schon ein bisschen besser dokumentieren, als zum Beispiel reinzuschreiben, der betreibt Bodybuilding, nimmt 10 Einheiten Wachstumshormone und isst 1000 Gramm Kohlenhydrate am Tag. Da könnte man schon auf die Idee kommen, dass das jetzt eine Straftat ist. Dass, naja, auch dass es tatsächlich eine Straftat ist, das Insulin in diesem Kontext zu verschreiben, weil das möglicherweise ja der Leistungssteigerung dient. Aber wenn man es anders dokumentiert in der Behandlung, jetzt schwerpunktmäßig darauf abstellt, dass halt der Blutzucker zu hoch ist, was Folgeprobleme für Nieren etc. birgt. Und das möchte man jetzt halt dadurch abmildern, dass man den medikamentös senkt. Wir haben schon Metformin drin, das reicht nicht. Wir möchten noch einen Lantus verschreiben. Das wäre praktisch genau die Behandlung, die man da bei einem Diabetiker auch machen würde. Und das wäre dann auch wieder möglich. Das ist nach meiner Beobachtung immer so, die Ärzte, die da wirklich helfen wollen, die wissen leider nicht, dass sie sich da vielleicht sogar selbst strafbar machen könnten. Und die dokumentieren dann auch entweder gar nichts oder schreiben tatsächlich in ihr Protokoll rein, der Patient stellt sich vor und berichtet, er nimmt gerade diese und jene Substanzen in Eigenregie und die hat er vom Schwarzmarkt und jetzt möchten wir gern helfen, indem wir die Nebenwirkungen abmildern. So würde ich es dann halt nicht formulieren, aber wenn man es anders formuliert, ist es durchaus unproblematisch für den Arzt. Das heißt, da macht er sich dann nicht strafbar. Das Einzige, wo er sich tatsächlich strafbar machen würde, wäre natürlich, wenn er die Substanzen mit dem Gedanken zur Leistungssteigerung beim Menschen im Sport verschreibt. Also wer Testosteron 1000 Milligramm die Woche verschreibt, der wird wahrscheinlich argumentativen Nöten unterliegen, wenn er denn entdeckt wird. Das ist das nächste Problem. Wie soll er entdeckt werden? Der Arzt hat erstmal eine Schweigepflicht. Das heißt, wenn gegen den Patienten ermittelt wird und die Ermittlungsbehörden dann auf den Arzt zukommen, beispielsweise, weil die beim Patienten bei einer Hausdurchsuchung ein Rezept gefunden haben oder weil vielleicht sogar der Patient sagt, aufgrund irgendeiner aufgefundenen Ampulle, das habe ich vom Arzt verschrieben bekommen, zeigt das Rezept, dann ist es ja einerseits denkbar, dass man den Arzt als Zeugen vernimmt. Da muss der Arzt nichts sagen und darf der Arzt auch nichts sagen, wenn er nicht von der Schweigepflicht entbunden ist. Würde ich an dieser Stelle auch keinem empfehlen, den Arzt von der Schweigepflicht zu entbinden. Wenn, ohne dass der Arzt irgendwas gesagt hat, die Ermittlungsbehörden auf die Idee kommen, der Arzt ist hier möglicherweise selbst als Beschuldigter zu behandeln, dann hat der Arzt ja als Beschuldigter selbst auch ein Schweigerecht, braucht er auch nichts sagen. Das heißt, in beiden Konstellationen ist es ziemlich kompliziert, dem Arzt da Ärger zu machen, es sei denn, der Arzt ist so unbedarft, dass er ohne Not auf Befragen der Polizei hin, es kann ja sein, dass die ihn informell befragen und dazu dann einen Aktenvermerk machen, irgendwelche unüberlegten Sachen sagt. Da sind, denke ich, auch die Ärzte nicht sensibilisiert oder die Mehrzahl der Ärzte, die ja wahrscheinlich den Patienten eher wegschicken, als ihm dazu helfen, sind da übersensibilisiert. Die wissen nicht, wie man es in einem rechtlich vertretbaren Rahmen machen könnte und deshalb machen sie es aus Angst vor berufsrechtlichen und strafrechtlichen Konsequenzen gar nicht.
Ja, auch eine schwierige Situation, ja. Ja.
Es ist halt für einen Arzt einerseits die Gratwanderung, nicht zu wissen, was er darf und andererseits wahrscheinlich eines der unlukrativsten Gebiete überhaupt in seiner Praxis. Das greift dann ineinander. Da hat er natürlich auch einfach, was Zeit angeht, wenig Kapazitäten, sich fortzubilden, wie die Rechtslage beim Betreuen eines Anabolika-Konsumenten aussieht, kann man auch verstehen. Bei einer typischen Praxis eines niedergelassenen Arztes, der ein volles Wartezimmer hat und dann rein nach seinem Schlüssel ein paar Minuten pro Patient pro Quartal, der kann sich auch zu diesem Thema nicht einlesen, wenn er sich nicht auf dieses Gebiet spezialisieren möchte. Was ja durchaus denkbar ist, seit die Telemedizin jetzt doch recht großzügig geregelt ist seit diesem Jahr, gibt es ja einen breiten Korridor, was ein Arzt in dem Bereich machen könnte. Er kann sich ja beispielsweise auf Bodybuilder spezialisieren, könnte das auch überregional telemedizinisch anbieten und sich in diesem Zusammenhang dann auch natürlich zum Selbstschutz aus einem gewissen Blickwinkel damit beschäftigen, was er denn darf und was er nicht darf. Das würde ich auch jedem empfehlen, der das macht. Und da gibt es ja ganz gute Beispiele, dass das jetzt auch schon gemacht wird. Das ist vielleicht auch eine ganz gute Alternative für jeden, der trotz umfangreichster Suche keinen Arzt in seiner Region findet, der ihn da betreuen möchte. Da gibt es ja Ärzte, die Telesprechstunden anbieten, beispielsweise auch, um Blutwerte zu analysieren oder ganz gezielt Fragen, die sich im Kontext Bodybuilding auftun, beantworten kann. Und je häufiger ein Arzt das macht, auch wenn er irgendwann mal damit anfängt und noch nicht so tief drinsteckt, umso besser wird er darin. Das ist vielleicht auch noch eine Überlegung wert.
Also, das ist, wie gesagt, das Thema wird ja auch nicht vermittelt. Also natürlich wird so ein bisschen ein endokrines System und wir haben von allen Hormonen schon mal so ein bisschen was gehört. Aber auch jetzt, ich habe das damals 2016, als ich meine Diagnose Testosteronmangel bekommen habe und mich dann um meine TRT selber gekümmert habe, auch relativ schnell gemerkt, auch dieses Thema, was jetzt ja inzwischen auch, glaube ich, gefühlt jeder eigentlich wissen sollte, na, Injektionsintervalle, wie das ausschaut, das hat damals keiner gewusst. Da habe ich mich damals wirklich in die ganzen Studien reingearbeitet, das war so 2016 und habe dann auch so um die zwei Jahre, oder so Ende 2016, als ich dann begonnen habe, ich habe erstmal so ein bisschen Ursachenforschung betrieben, habe ich eigentlich so im Prinzip den Ärzten gesagt, wie das Ganze abzulaufen hat. Ja, das wusste keiner von denen. Ja. Und bis das auf YouTube so ein bisschen Thema wurde, war es ja auch noch ein paar Jahre später, war das 2020, 2019 so. Also es war auf jeden Fall nicht so früh, als wo ich jetzt damals das erste Mal mit konfrontiert wurde. Für mich war das dann eigentlich schon gar keine Neuheit mehr. Ne? Dass jetzt, ich sag mal, ein maximaler Wirkstoffspiegel bei dem Enertat schon teilweise nach 24 Stunden erreicht wird und dann wieder schon langsamer Abfall besteht. Ja? Gut, klar, wenn natürlich dann die nächste Injektion zwei Tage später kommt, dann kumuliert das natürlich immer noch und du hast natürlich einen steigenden Spiegel noch. Aber auf die eine Injektion bezogen ist halt so nach 24 Stunden, dass das Maximum erreicht und dann wird es halt nur noch weniger. So, und da macht es halt gar keinen Sinn, nur alle zwei Wochen zu injizieren, zum Beispiel. Mhm.
Da gab es aber jetzt, gut, es gab da nicht dieses YouTube oder generell Social Media, kein Instagram, kein TikTok, aber es gab ja schon vor 20 Jahren Internetforen und ich kann mich erinnern, da kursierten auch so Rechner mit Wirkstoffverlaufskurven. Also da konnte man, wenn man sich dafür interessiert hat, auch schon nachvollziehen, was sinnvoll und was weniger sinnvoll ist, was jetzt diesen Bereich angeht. Aber war natürlich eine sehr kleine Community im Vergleich zu heute. Also wenn ich mir überlege, wie das in Bodybuilding-Szene oder im Team Androforum oder so damals ausgesehen hat in diesen Bereichen, dass die User, die da Ahnung hatten und in dem Bereich dann auch so beraten haben, da war auch eine Ärztin dabei, fällt mir gerade ein, im Team Androforum. Fällt sogar der Spitzname ein, aber ich sag ihn jetzt nicht. Das war schon gut, wenn man an die Leute geraten war, die konnten einerseits sagen, worauf man so achten müsste, jetzt nicht nur was die Spritzintervalle angeht, aber die hatten zum Teil sogar Tipps, zu welchen Ärzten man gehen könnte in bestimmten Regionen.
Ja, das war auch gar nicht so teilweise verkehrt. Heute natürlich auch noch, je nachdem, um was es geht, ne? Dass spezielle Ärzte hast du gewisse Themen. Du hast vorhin dieses Thema genannt, mit dem 1 Gramm Stoff in der Woche verschreiben. Ich habe tatsächlich bei mir in meiner Heimat, ich komme ursprünglich aus Hessen, gab es einen Fall, da hat ein Hausarzt, ja, ich weiß es deshalb, weil das der Hausarzt von meinem vom Verwandten von mir ist, oder damals gewesen ist, der ist zwischen verstorben in der Corona-Zeit, und der hat wirklich auf Kasse 500 Milligramm in der Woche verschrieben. Mehrfach. Und das ist dann irgendwann explodiert, das Ding. Ja. Hm. Das ist selber.
Sowas gab es bei mir in der Region auch, der ist aber auch mittlerweile kein Arzt mehr. Hat aber unfreiwilligerweise Das war so ein Arzt, wenn man da früh morgens hingegangen ist, dann standen die schon bis in, also es war glaube ich im vierten Stock, und die standen schon bis in den zweiten Stock auf der Treppe Schlange für ihre Krankschreibung. Die haben nicht mal den Arzt gesehen. Die sind ins, die sind zur Anmeldung gegangen und haben ihren gelben Schein geholt. Das war so ein Running Gag, und es wusste auch jeder, es wusste auch bei Gericht jeder, wenn man einen Attest gebracht hat von diesem Arzt, dass man verhandlungsunfähig ist heute, hat der Richter gleich gesagt, ja, ist klar. Wenn ich den Namen lese, weiß ich Bescheid. Aber machen konnte er trotzdem nichts, war ja zu der Zeit noch ein echter Arzt. Und das war auch so ein Arzt, der hat dann auch auf Kasse endlos verschrieben, was man nur haben wollte, was dann darin gipfelte, dass ich dann Strafverfahren betreut habe, wo Personen das Zeug weiterverkauft haben. Die haben es auf Kasse aus der Apotheke geholt und dann in ihrem Fitnessstudio vertrieben. Hm. Also diese Blüten gab es auch immer. Ich habe mir dann überlegt, warum der Arzt das wohl gemacht haben könnte. Und was da auffällig war, der hatte halt für diese Region einen wahnsinnig großen Patientenstamm. Und mit diesen Pauschalen, die man da pro Quartal kassieren kann, ist es natürlich lukrativer, wenn man solche Patienten hat, die sich jetzt zu Hunderten jeden Morgen ihren gelben Schein abholen und jeder ist dann mal da gewesen, als wenn man jetzt da so die typischen Standard-Dauerpatienten hat, irgendwelche Rentner, die dann alle paar Tage mit irgendeinem Wehwehchen kommen.
Die Wartezimmer voll machen.
Wartezimmer voll sitzen.
Ja, okay, Mensch, ja.
Aber das war natürlich ein Extremfall. Und es war für die Leute, und witzigerweise habe ich das erste Mal von diesem Arzt gehört, da habe ich gerade auf dem Kardiogerät gestanden und der neben mir stand, hat mir das erzählt, ganz stolz, dass er dort alles kriegt. Und kurze Zeit später habe ich es dann das erste Mal in einer Akte gesehen und mir gedacht, oh je, das wird wahrscheinlich nicht mehr so lange gut gehen bei dem Mann.
Das kannst du halt vergessen.
Aber solche Ärzte sind die Ausnahme. Ich habe dann später noch so einen Fall gekannt, das war ein Marzahn in Berlin in einer Platte, auch eine Sportmedizinerin stand auf dem Schild, das wird so ein Kurs gewesen sein, wie du anfangs beschrieben hast. Die war da auch so, dass sie alles allen verschrieben hat, aber keine Ahnung, ob die noch praktiziert. Es war generell in Berlin ja häufiger zu beobachten, dass da der Arzt über der Apotheke sitzt und alles verschreibt, was man haben möchte. Ist aber, denke ich, auch nicht erstrebenswert, weil diese Ärzte einen sicherlich im Ernstfall auch nicht so richtig weiterhelfen. Also wenn man sich den Arzt nur danach aussucht, dass er Rezeptautomat spielt, dann muss man auf einer anderen Ebene trotzdem noch jemanden haben, der sich um die Gesundheit kümmert. Und häufig ist das vielleicht auch gar kein Arzt, nicht zwingend jedenfalls, sondern vielleicht auch ein Coach, der weiß, was er macht, weil er sich mit dem Thema auskennt, weil er das jeden Tag macht, weil er schon hunderte Blutbilder gesehen hat und die Konnexität herstellen kann zwischen einem Blutwert und einem Training, dann auch sowas sieht wie, war das jetzt ein Herzinfarkt oder ist es eher trainingsbedingt. Das kennst du ja wahrscheinlich aus deiner Praxis auch. Ich hatte ja erst den jüngsten Fall, den habe ich dann auch an dich verwiesen, weil mich jemand aus dem erweiterten Bekanntenkreis gefragt hatte. Er wird hier gerade eingewiesen zum Kardiologen mit Verdacht auf Herzinfarkt. Und ob das denn jetzt das Ende seiner sportlichen Karriere bedeuten müsste, ist es ja wahrscheinlich sinnvoller, jemanden zu fragen, der sich mit dem Thema auskennt. Das ist, da können wir vielleicht gleich nochmal drauf kommen, aber bevor ich es vergesse, Stichwort Kardiologe. Ich habe ja schon häufig auch so Fälle gehört, du vielleicht auch, von Personen aus der Szene, die sterbenskrank waren mit einer ganz schlimmen Herzinsuffizienz oder einer ganz schlimm versteiften und verdickten Herzwand. Dann haben die irgendwas gemacht und dann waren die wieder beim Kardiologen, witzigerweise aber bei einem anderen Kardiologen, und dann waren die geheilt. Und häufig war aber die Diagnose identisch. Da war dieselbe Herzwanddicke und der eine Kardiologe hat halt keine Ahnung oder hat nach Schema F und wahrscheinlich mit dem Vorsatz, den Patienten möglichst aufzuschrecken oder wachzurütteln und davon zu überzeugen, diesen Scheiß mit dem Stoff zu lassen, ein bisschen übertrieben. Und der Nächste, der hat es einfach nüchtern betrachtet und gesagt, naja, für das, was Sie hier machen, ist das eigentlich alles im Rahmen. Müssen sich halt im Klaren darüber sein, dass Sie nicht das Herz eines Langstreckenläufers haben, wenn Sie 120 Kilo wiegen, mit 10% Körperfett. Aber ansonsten ist es nicht tödlich und Sie können das weitermachen.
Ja, du siehst ja teilweise. Ach so, genau, das ist das Thema, was jetzt wenn wir den Klienten mal kurz diesen Fall aufgreifen, habe ich tatsächlich auch schon öfters erlebt. Das werde ich wahrscheinlich auch, sagen wir Mitte November, habe ich dieses Jahr nochmal erlebt, weiß ich nicht, aber nächstes Jahr werde ich auch wieder mehrfach erleben. Thema sofort Alarm, CK-Wert erhöht und sofort ins Krankenhaus, weil Herzinfarkt, ja. Also Kreatinkinase ist natürlich das, was auch entsteht, wenn du intensiv trainierst. Und das heißt noch nicht, dass du sofort einen Herzinfarkt hast, sondern man kann natürlich mal genauer hinschauen und kann differenzieren, ob das CK muskelspezifisch ist oder auch myokard, also bezogen auf den Herzmuskel. Und dann sieht man eigentlich immer, dass das rein durch das Krafttraining entstanden ist und die Muskulatur betroffen ist, also die Skelettmuskulatur. Und
Selbst da scheitert es dann halt schon, ja. Das ist dann meistens ein Fall vom Hausarzt. Ich weiß nicht, jetzt bin ich gerade überlegen, der Fall, wo wir jetzt den Kontakt dazu hatten, ob der beim Kardiologen auch war. Ich glaube, der war auch bei der Hausärztin, meine ich, gell? Und ist dann in die Klinik.
Ich glaube, die Hausärztin genau, hatte Klinik ihn dann weiterverwiesen.
Und auch Panik gemacht. Und, ja, wie gesagt, das kann man kann also alles eins zu eins aufklären. Wie gesagt, Blutdruck ist halt zu hoch, da müssen wir mal gucken, woher das kommt. Ich glaube, nächste Woche haben wir einen Termin. Da kann man das alles mal ein bisschen aufdröseln und Step by Step die Probleme beseitigen. Aber die Fälle habe ich schon haufenweise gehabt. Ich habe auch schon, war es auch wieder 3 Jahre her, habe ich da auch ein Blutbild gemacht und dann wurde ich im Studio angerufen, ich soll sofort in die Klinik, Verdacht auf Herzinfarkt. Und ich so, nein, wie hoch ist mein CK-Wert? Woher wissen Sie das so? Ja, ich so, ich weiß jetzt, was jetzt gerade hier schief läuft. Ja. Dann hatte ich einen Wert von 3700, der war natürlich auch wirklich hoch. Aber es war alles Myokardspezifisch war halt alles ganz normal. Ja, also da war einfach nur, ich glaube, ich hatte mit meinem Kumpel auf der Fahrt hoch in die Heimat, hatte ich beide trainiert. Da haben wir mal ein paar neue verrückte Sachen gemacht und dann war der Wert halt nicht auf 2000, sondern mal auf 3,7. Und 3,7 ist halt wirklich hoch, ja. Die meisten haben so irgendwo 800 bis vielleicht 1500 oder sowas, wenn sie vorher intensiv trainieren. Und ich bin ein Typ, der hat eh immer ein bisschen höhere Werte. Und 3,7 war auch für mich so, wo ich dachte, okay, neuer Spitzenwert. Hab auch, glaube ich, nur noch, ja, genau, Gusini, oder halt einfach zu dumm überperformt, ja. Einfach zu viele Sätze, zu viele Versagen und einfach zu viele Intensitätstechniken. Ich glaube, heute hätte ich die Werte nicht mehr, aber ich heute auch ein bisschen intelligenter trainiere als damals. Und ja, das ist wirklich ein Phänomen, was ich schon häufig erlebt habe und garantiert auch die nächsten Monate wieder sehen werde, dass CK-Werte komplett falsch interpretiert werden und genauso mit GOT, GPT, Kreatinin, Thema Schilddrüse haben wir auch häufig, TSH wird bestimmt, FT3, FT4 wird erst bestimmt, wenn TSH auffällig ist, kommt aber auch manchmal erst zu spät, ja, wenn T3, T4 vielleicht schon was nicht passt. Also ich mache es inzwischen so, bei den Athleten, die nicht natural sind, schicke ich die Parameter durch und schicke die direkt ins Labor. Die gehen mit der Liste an Parametern ins Labor, sagen, hallo, hier bin ich, das sind meine Werte, die hätte ich ganz gerne. Dann geben sie ihre Daten an, kriegen Blut abgenommen, gehen nach Hause, 3 Tage später liegt der Befund im Briefkasten und werden sie es nicht vergessen, kommen 4, 6, 8 Wochen später die Rechnung. So, Punkt. So, es kommt keine dumme Frage vom Hausarzt, also was ich jetzt auch sehr häufig erlebe, auch im Leistungsbereich. So, dann habe ich einfach Frauen, die übergewichtig sind, die so gefühlt schon eine Vorstufe von Diabetes haben und da sage ich, okay, ich will mal gerne Schilddrüse sehen, ich will mal gerne Langzeitblutzucker, dies, das, Ananas sehen, dann gehe ich zum Arzt und sagt er, nee, das brauchen Sie nicht. Alter, doch, das brauche ich. Ich will sehen, wo sie jetzt steht und ich will sehen, was unsere Intervention in Form von Bewegung und Training bewirkt, ja, weil für mich ist das dann eine Bewegungs- und Ernährungstherapie in so einem Fall, bei einem stark adipösen zum Beispiel. Ich habe jetzt nicht so viele, ich habe natürlich auch mehr fortgeschrittene und fortgeschrittene Fitnesssportler und Wettkampfathleten, aber ich habe immer mal so 1, 2, die wirklich von sehr hohem Gewicht kommen und da sind die, ich sag mal, die wichtigsten Laborparameter meistens wesentlich krasser verschoben als bei Top-Athleten, die über einem Gramm fahren. Ja. Das sehe ich tatsächlich eigentlich fast immer so. Und dementsprechend finde ich hier Blutbilder genauso wichtig, wie es bei den unterstützten Athleten ist. Und auch hier das gleiche Bild. Die Ärzte weigern sich teilweise, na, die sind ja auch nur Dienstleister. So, ich gehe hin, ich will eine Leistung haben, da die kriegen ihr Budget fürs Quartal für mich. Und dann sollen sie halt gefälligst mein Blut abnehmen, weil die Kosten werden ja eh 1:1 weitergeleitet. Auch im Labor. Ja. Die Kosten sind ja ungefähr gleich. Von daher meine Empfehlung immer, wenn es irgendwie logistisch vereinbar ist, fahrt ins Labor. Wir sind hier Landkreis Konstanz am Bodensee. Ich habe hier 5 Minuten von mir das Klinikum in Singen. Da ist das Labor drin. Ich kann mir jetzt gleich online Termin ausmachen. Morgen früh kriege ich wahrscheinlich einen, spätestens übermorgen. Ja, meistens innerhalb von 24 bis 48 Stunden kriegst du einen Termin. Und da bist du schon beim zweiten Mal schon bekannt, bist schon gelistet, kannst dir die Blut abnehmen lassen, fährst nach Hause und wenn du willst, kannst du dir nachmittags schon abholen oder kriegst du halt zugeschickt, ja. Und das nächste ist dann in Konstanz, das ist eine halbe Stunde, das heißt, im Umkreis von einer halben Stunde sollte jeder von euch da draußen irgendwo ein Labor haben, weil die Frage hatte ich jetzt auch in einem Erstgespräch wieder, ja, wo finde ich denn so ein Labor, ja, schau mal, was auf dem Bericht draufsteht, der vom Hausarzt kommt, wenn der was abnimmt, ja, weil du schickst genau das gleiche Labor, wo du auch hingehen solltest dann. Das ist nämlich das, was der am nächsten ist.
Ja, entweder das tatsächlich habe ich schon häufiger gesehen jetzt bei uns in der Region, dass das dann zum Beispiel
Eiselbarometer
oder so. Genau. Man kann auch einfach googeln. Also ja, es gibt halt auch, aber bei Google Labors, da kann man dann anrufen und sagen, ich hätte gern diese und jene Werte, können Sie die bestimmen? Wenn nicht, dann schicken die es ein, ist auch kein Problem. Also die können tendenziell alles bestimmen. Es dauert dann halt bloß ein bisschen länger, wenn sie es einschicken. Und wie du sagst, dann kann man da einen Termin machen, hingehen. Es werden keine Fragen gestellt, genau. Man hat ein Formular, genau. Da kann man ankreuzen, welche Werte man haben möchte. Und dann ist das schnell und unkompliziert. Und dann vielleicht trotzdem der Tipp, wenn man nicht genau weiß, was man da tut und das schon Jahre oder Jahrzehnte lang bei sich selbst zumindest mal beobachtet hat und die Werte entsprechend interpretieren kann, sollte man sich doch jemanden suchen, der das kann. Und wenn das jetzt kein Arzt ist, dann einen kompetenten Coach zu Rate ziehen. Sascha zum Beispiel, der das ja jetzt nicht nur aus Brustheins, sondern einerseits natürlich durch die Erfahrung mit hunderten Athleten und andererseits natürlich auch durch seinen ausbildungsspezifischen Hintergrund deuten kann. Da ist man sicherlich besser beraten, als wenn man das jetzt selber macht und die Werte dann selber googelt. Also gerade so Werte wie die dann tendenziell erhöht sind, wenn man die dann googelt, kann es halt passieren, dass man da in Panik verfällt oder auf die Idee kommt, irgendwelche Interventionsmöglichkeiten zu ergreifen.
Oder mit ChatGPT versucht selber das Problem zu lösen. Also man muss ChatGPT auch bedienen können.
Habe ich letztens gelesen, dass das nicht mehr geht. Hast du das schon mal probiert in den letzten Tagen? Ich habe letztens gehört, dass das wohl nicht mehr möglich ist.
ChatGPT ja, es ist keine immer so ein bisschen diese Themen, auch mit Dosierung von Medikamenten und so, sind da so ein bisschen eh immer schon schwierig gewesen. Je nachdem, wie du es formulierst, kann schon mal sein, es geht was durch oder es geht was nicht durch, aber ich probiere da jetzt auch nicht wahnsinnig viel. Es gibt ja, wer jetzt wirklich. Ja, wobei ich weiß gar nicht, ob da jeder Zugriff drauf hat. Aber die gelbe Liste, weiß ich nicht, ich glaube, das ist gar nicht für jedermann zugelassen. Also ich bin da zum Beispiel.
Es gibt eine, doch, die App gibt es im App Store gratis, aber man muss die Medikamentendatenbank-Updates bezahlen. Aber es ist.
Ja, also ich kann auf jeden Fall Zugriff, ich habe immer mal registrieren, also ich glaube, wenn du als Fachpersonal gehst oder so, dann kannst du, glaube ich, da schon noch drauf zugreifen. Also ich kann auf jeden Fall bei der gelben Liste schon mir anschauen, bei jedem Medikament, Dosierung, Kontraindikationen, Wechselwirkungen, schieß mich tot. Und ich frage hier bei jedem neuen Klienten nochmal ab, was sind für Medikamente im Spiel. Da auf jeden Fall hier auch der Aufruf hier, auch jetzt nicht bei mir nur im Coaching, sondern wenn ihr bei irgendeinem Coach seid, gebt wahrheitsgemäß alles an. Ne? Mal ein Beispiel, Wechselwirkung, Antidepressiva und 5-HTP, ne? Sowas zum Beispiel. Also es gibt auch wirklich Wechselwirkungen, wo ihr gar nicht dran denkt und die können auch wirklich dann zu wirklich größeren Problemen führen. Ja, und ich schaue mir halt wirklich dann auch immer an, okay, was ist hier wirklich im Spiel? Wenn ich ja, die meisten Sachen kennst du natürlich irgendwo. Es sind immer die gleichen auch, die als erste Option verschrieben werden von den Ärzten. Gibt jetzt selten mal was jetzt vielleicht ein bisschen spezieller ist. Und dann schaust du dir halt an, was macht das Ding? Mit was könnte das eventuell kontraindiziert sein? Und ja, das kommt auch schon mal vor, dass ein Hausarzt Medikamente miteinander verschreibt, die man so eigentlich gar nicht kombinieren sollte. Ja. Auch das habe ich schon mehrfach gesehen.
Ja, also lernen wir daraus, warum sind Ärzte mit Enhanced-Athleten überfordert?
Die besonderen, genau.
Weil sie es nicht lernen und genau, weil sie es so selten machen. Ja. Ganz einfach. Also im Studium, denke ich, wird es niemand haben. Das ist halt nicht Teil dessen, was man einem durchschnittlichen Arzt beibringen muss, denn das ist ja auch nicht das typische Krankheitsbild, was der behandeln muss. Aber wie bei allen anderen Themen auch, ist es so, wenn man sich mit einem Fachgebiet tiefgehend beschäftigt, dann wird man darin besser. Wenn man es nie macht, dann natürlich nicht. Und wenn man das Thema ignorant behandelt und den Leuten immer wieder die falschen Ratschläge gibt oder die falschen Behauptungen darüber aufstellt, was welcher Stoff bewirken soll oder was welches Lebensmittel angeblich bewirken soll, dann wird man natürlich fachlich auch nicht besser, auch wenn man das schon 1000 Mal gesagt hat. Und das ist für mich dann das Entscheidungskriterium, wenn es darum geht, den passenden Arzt auszuwählen. Kann ich auch allen nur so empfehlen. Also wenn man keinen Arzt findet, der da offen und lernbereit ist, dann am besten selbst ins Labor gehen, den Rest von einem sachkundigen Coach machen lassen. Auch da gibt es große Unterschiede. Ich habe letztens erst wieder, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen soll, doch, ich sag's mal, es gab da wieder einen neuen Stern am Coaching-Himmel, der mit der Geschichte einsteigt, ich war ... in Klammern Ausbildungsberuf 2 Jahre und ich musste Schichten arbeiten, mein Leben war scheiße, ich hatte keinen Bock mehr drauf, jetzt mache ich das, wofür ich brenne. Ich bin Coach mit Spezialisierung Gesundheit im Bodybuilding. Und die restlichen Reels, die darfst du dir nicht angucken. Das ist.
Musst du mir im Anschluss meinen Namen sagen.
Eine Freakshow sondergleichen. Ich schicke dir nachher das Profil, aber ich will das hier nicht bewerben. Nachher findet es noch jemand gut. Da muss man halt auch echt aufpassen. Also das Berufsbild Coach, egal in welchem Lebensbereich, ist ja kein geschützter oder irgendwie zulassungsbehafteter Beruf. Das ist einfach was sich jeder aufs Etikett schreiben kann. Da würde ich dringend empfehlen, mal nach ein paar Referenzen zu fragen oder mal zu schauen. Vielleicht auch, wenn man selbst so ein bisschen Ahnung hat, wie das Erstgespräch abläuft und was da abgefragt wird und so weiter. Da kann man, denke ich, ganz gut aussortieren und im Zweifel doch darauf vertrauen, dass jemand, der da jetzt schon ein paar Jahre im Geschäft ist und ein paar hundert Leute betreut hat, mehr weiß als der gerade die ersten 100
Was ich jetzt auch jetzt letzte Woche auch hatte ich auch eine Anfrage von der, kennst du auch, mit, der hast du auch schon Podcast gemacht, von ihr Coach hat sie gefragt, ob sie einen Coach aus Deutschland kennt. Und sie hat mich dann gefragt, ob ich ihn kenne, weil der gezielt Athleten von ihrem Coach versucht abzuwerben. Und ihr Coach ist ein bekannter polnischer Coach, der 50 IFBB Pro Cards gewonnen hat, wo sich deutsche bekannte Namen auch nochmal eine zweite Meinung holen für ihre Athleten. Und tatsächlich ist der mir schon mal aufgeschlagen. Erstmal hat er sich bei Vitaminversand beworben, aber wurde abgelehnt. Und zweitens ist der schon mal in der Story von einem etwas bekannteren Frauencoach aufgetaucht, genau mit dem gleichen Thema. Ja. Und dann habe ich das mal so in meinem Kreis mal so abgefragt, ob jemand den kennt. Und dann hieß es, ja, keine Qualifikation, war noch nie unter 20% KFA, selbst gescheiterter, erfolgloser Athlet, ballert die Frauen alle zu mit Stoff, das ist Kracht. So, du siehst, das sind dann so wiederkehrende Muster. Also, es ist, man muss, und leider habe ich dann ein bisschen weiter recherchiert und sind auch Leute, die ich tatsächlich auch kenne, vom Verband her auch inzwischen dort. Ja, ich tue mich da immer schwer. Ich will da auch keinem reinreden oder irgendwie was oder was. Ich konzentriere mich auf mein Ding und versuche meine Athleten so wie möglich zum Ziel zu bringen. Aber es ist natürlich auch was so ein bisschen auf den Berufsstand wirkt. Ja, das heißt, ich habe auch schon häufig das Szenario gehabt. Ich habe gerade eben, kurz bevor wir angefangen haben, noch ein Erstgespräch terminiert mit einer Klientin, das ist die Freundin von einem Athleten von mir, und die hat jetzt schon 6 oder 7 gescheiterte Coachings und sie sagt, es ist fassungslos, keiner geht auf sie ein, ne? Es werden einfach Übungen aufgeschrieben, die man sie nicht im Gym hat, obwohl sie darauf hinweist, es wird nicht auf Unverträglichkeiten reagiert und so weiter und so fort. Also der Begriff Coach ist halt nicht geschützt. Ja. Da habt ihr beim Arzt natürlich den Vorteil, die haben in der Regel alle Medizinstudium, heißt aber jetzt nicht, dass sie unbedingt mehr wissen. Na, und beim Coach ist es halt einfach so, jeder, der mal eine Hand in der Hand gehalten hat, kann sich theoretisch als Coach bezeichnen, weil der Begriff in Deutschland nicht geschützt ist. Und wenn man jetzt selber nicht die Expertise hat, kann man es in der Regel nicht so gut einschätzen. Ja. Und es ist auch sehr, sehr schwer zu sagen, wonach man gehen sollte. Ja. Es ist auch nicht der am bekanntesten ist, der am meisten in den Podcast sitzt oder der am lautesten rumschreit, der beste Coach. Ich kenne auch einen Haufen weiße Leute, die 2000 Follower haben, die vielleicht auch nur 10 Klienten haben, die mit den 10 Klienten sehr gute Arbeit machen. So. Ja. Und ja, es ist ein schwieriges Thema. Wie gesagt, wir wollen ja gar nicht nur heute nur auf den Ärzten rumhacken. Es gibt auch viele gute Ärzte, es gibt viele gute Coaches, aber auch bei den Coaches gibt es leider ein paar schwarze Schafe. Und ja, ich rede da auch ungern über Kollegen, ich finde das auch einfach ein No-Go. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch mal bedenken, man müsste die Leute auch eigentlich schützen vor solchen Leuten, aber wer entscheidet, wer ist gut und wer ist schlecht und was ist richtig und was ist falsch? Ja, wer will das entscheiden? Ja, es ist genauso, wenn ich sage, schieße ich einen Flieger ab, weil der Flieger eventuell irgendwo reinfliegen könnte noch mehr Menschen töten oder so. Weißt du, es sind auch so Diskussionen, so moralische Geschichten. Wie entscheidest du da? Ich habe keine Ahnung.
Also ich handhabe das so, also öffentlich rede ich da nicht drüber, aber wenn mich jemand fragt, was hältst du denn von diesem oder jenem Coach, dann hat man ja manchmal schon was gehört. Es kann ja was Positives sein oder halt was Negatives. Oder wenn man den Namen noch nie gehört hat, dann frage ich halt mal so rum in der Bubble unter Leuten, die ich kenne und von denen ich das erwarten würde, dass die mir da wahrheitsgemäß antworten und nicht in der Tendenz einfach jeden Coach schlecht machen, weil sie selber ein Coaching anbieten. Und dann kann man doch meistens das Schlimmste verhindern. Und da gibt's ja schon.
Das ist ja eigentlich gar nicht. Du darfst ja nicht über Mitbewerber schlecht reden eigentlich.
Ja, gut, jetzt unter vier Augen.
Ja.
Ist was anderes. Also ich würde mir einfach raus. Erstmal bin ich kein Mitbewerber, sondern bin halt irgendein außenstehender Dritter, der nach seiner Meinung gefragt wird. Und wenn ich dann Mitbewerber des anderen Coaches frage, wie sie den finden, und dann höre ich 10-mal, der geht eigentlich, oder der ist ganz okay, oder kenne ich diesen und jenen Athleten, war zufrieden, dann habe ich natürlich einen anderen Eindruck, als wenn ich 10-mal höre, ja, katastrophal, und ich habe dieses und jenes gehört. Dann kann man ja schon mal vorsichtig abraten. Ja. Das würde ich dann auch immer so handhaben.
Gut, kommen wir zum Ende, sonst haben wir gleich die Stunde auch voll. Solange schaut ihr immer nicht.
Zum Ende. Also, wie gesagt, solange genau die Viewtime ist ja meistens nach 10 Minuten erschöpft. Also, wer jetzt hier für fast 50 Minuten dran geblieben ist, der hat es verdient, dass wir ihm noch den Hinweis mit auf den Weg geben. Wenn ihr Supplements braucht und die qualitativ sicherlich besten Supplements zu den besten Preisen am deutschen Markt erwerben möchtet, dann macht das bei vitaminversand24.com. Und ihr spart dann auch noch, wenn ihr einen Athletencode verwendet, beispielsweise den Code Sascha oder auch den Code Anwalt oder den Code eines anderen Athleten aus dem Team, den ihr unterstützen möchtet. Und beides auch
Black Week. Also, weil die Frage immer wieder kommt, es wird wahrscheinlich an dem Wochenende vor dem Black Friday losgehen, ja, aber Änderung vorbehalten. Mal schauen, wie die aktuelle Aktion läuft, die heute Abend zu Ende geht. Die lief auch sehr, sehr gut an, aber geplant ist auf jeden Fall eine größere Aktion. Und ich sag mal so, wer dringend Supplements braucht, bestellt vorher, weil es wird definitiv zu Verzögerungen geben. Die Auftragsspitzen werden groß sein. Also die Mr. Olympia-Aktion, die auch schon ein bisschen Gen gebrandet war, das Bestellvolumen war in 3 Tagen so groß wie sonst in 30 Tagen. Das kann keine Firma, auch kein ESN und wie sie alle heißen, kann keiner von uns in der Branche abfangen. Dementsprechend, wer was Schnelles braucht, bestellt zwischen den Aktionen. Ja, es gibt auch jetzt, glaube ich, keine Aktion mehr bis zur Black Week, glaube ich nicht mehr. Heute geht die, also heute ist, wir zeichnen das gerade am Dienstag auf. Ihr schaut das hier am Freitag, also die Aktion, die wir jetzt gerade, von der wir gerade reden, ist dann vorbei. Und die nächste wird meines Wissens auch erst dann in der, kurz vor der Black Week beginnen. Ja. Ja. Ansonsten würde ich sagen, danke fürs Zuschauen, oder?
Und in diesem Sinne.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.